Das ist Quantensprung. Ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich liebe ja den Sommer über alles. Die Tage werden länger, die Abende wärmer, die Ärmel kürzer und meine Laune wird immer besser. Da ist nur diese eine Sache, die mir die gute Laune regelmäßig wieder verdirbt. Mücken.
Können wir die nicht einfach ausrotten? Also ich bin ja eigentlich sehr für Artenschutz. Ich hau auch keine Fliegen tot zu Hause, aber diese Mücken, ja? Ich lieg im Bett, ich möchte schlafen und dann macht es dieses Sirrgeräusch. Ja, dieses, das ist ja das Schlimmste an den Mücken, dieses Geräusch. Ich denke einfach, wozu sind diese Viecher eigentlich gut?
Mücken nerven, so richtig. Und das ist noch das geringste Problem mit ihnen. In anderen Teilen der Welt töten sie.
350 Millionen Menschen auf der Welt erkranken jedes Jahr an Krankheiten wie Dengue, Malaria, Gelbfieber oder Chikungunya. Alles Krankheiten, die von Stechmücken übertragen werden. Besonders schlimme Folgen hat die Malaria. Das ist einem vielleicht hierzulande gar nicht so klar. Aber jedes Jahr bekommen etwa 250 Millionen Menschen diese Krankheit und 600.000 sterben daran. Und die meisten davon sind Kinder unter 5 Jahren.
Und mit dem Klimawandel kommen diese Erreger zunehmend auch nach Europa. Mücken haben echt keinen erkennbaren Nutzen. Also, weg damit! Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Wir prüfen Ideen, die unser Leben verändern könnten und wie sie Wirklichkeit werden. Heute wollen wir wissen, könnten wir Mücken ausrotten? Der Frage bin ich mit meiner Kollegin und Co-Host Esther Wiedmann nachgegangen. Sie schreibt bei uns im Team über Archäologie und die Umwelt. Ich bin Anna Weber. Willkommen.
Das sind nicht unsere Mücken. Ja, hier kann man, sie sind am Putzen, so, sie sind fertig.
Mückenstiche gehören zum Job eines Mückenforschers einfach dazu.
Deswegen, wenn ich gestochen werde, dann gibt es normalerweise, habe ich nicht so eine Reaktion mehr.
Nils Verhülst wurde schon so oft gestochen, dass sein Körper sich offenbar daran gewöhnt hat. Seine Mückenstiche, die jucken kaum noch. Verhülst leitet eine Forschungsgruppe an der Universität Zürich. Zu seinem Labor gehören 2 Container auf dem Gelände der Veterinärmedizinischen Fakultät.
Ja, so, wir haben 2 Orte, wo wir die Mücken züchten. Und hier haben wir einfach einen Container, die ist warm, feucht. Und dann können wir relativ einfach mit den Mücken arbeiten.
Esther hat Nils Verhülst dort besucht.
Und wir sind dann zusammen zu so einem kleinen Container gegangen, der da einfach auf dem Gelände steht. Der ist so groß wie so ein begehbarer Kleiderschrank, also wirklich nicht sehr groß. Und der hat eine doppelte Tür, ist auch abgeschlossen.
So, das ist natürlich geschützt. Es gibt 2 Türen, sodass die Mücken natürlich nicht entkommen.
Und wenn man reinkommt, merkt man zuerst, es ist sehr warm, also tropisch. Und es summt auch, aber eher so von den Geräten als von den Mücken. Es ist nämlich nicht so, dass wenn man da reingeht, man von den Mücken umschwirrt wird, sondern das ist so ein kleiner Raum mit Regalen und auf den Regalen stehen so Boxen, sind ungefähr doppelt so groß wie so ein Schuhkarton und in jeder Box schwirren jede Menge Mücken rum. Unten drunter auf dem Regalbrett stehen noch mehr Boxen, so durchsichtige Plastikboxen mit Wasser drin und in dem Wasser hängen diese Larven von den Mücken, weil die aber natürlich dann irgendwann schlüpfen. Ist über den Boxen auch ein Netzgewebe gespannt, aber das ist in diesem Fall lustigerweise nicht was aus dem Laborbedarf, sondern das sind einfach so Nylonstrumpfhosen. Die sind schön dehnbar und die sind billiger.
Diese Mücken hält Verhülst sich nicht zum Spaß. Er erforscht an ihnen, wie Mücken die Erreger gefährlicher Krankheiten übertragen können, wen die Mücken am liebsten stechen, wie man sie am besten abwehren kann. Und er weiß, wie wir Mücken für immer loswerden können.
Aber mindestens sie zu bekämpfen, ich denke, ist wichtig, weil dann übertragen sie die Krankheiten nicht.
Mücken ausrotten. Genau diese Idee hatte man auch in der Vergangenheit schon mal.
Was vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, vor 125 Jahren war Malaria in allen Ländern der Welt endemisch. Das bedeutet, sie wurde lokal übertragen. Und zwar von Mücken der Gattung Anopheles. Auch in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, überall gab es Malaria. Besonders betroffen war die Mittelmeerinsel Sardinien. Dort starben Ende des 19. Jahrhunderts jedes Jahr 2000 Menschen an Malaria.
Cursed by malaria since time immemorial. The island of Sardinia.
Die amerikanische Rockefeller Stiftung hat deshalb Sardinien ausgewählt. Von 1946 bis 1950 wurde dort ein geradezu episches Experiment durchgeführt. Sie nannten es eine Kraftprobe zwischen moderner Wissenschaft und einer uralten Plage.
This is the story of a great experiment. A test of strength between modern science and an ancient scourge.
Das Ziel war, jede einzelne malariaübertragende Mücke auf Sardinien zu töten. Dass das überhaupt möglich schien, lag daran, dass ein paar Jahre zuvor ein Schweizer Chemiker das erste chemisch hergestellte Insektizid entdeckt hat, beziehungsweise dessen tödliche Wirkung auf Insekten, und zwar DDT.
DDT ist ein Pestizid, das praktisch alles tötet, was so kreucht und fleucht. In den 1940er Jahren galt es als Wundermittel gegen Schädlinge.
Die Aktion auf Sardinien, die war in militärischem Stil geführt. Da wurden 32.000 Männer rekrutiert und die haben jedes Haus, jeden Stall, jede Pfütze mit DDT eingesprüht. Als sie dann gemerkt haben, das reicht noch nicht, dann haben sie noch Sümpfe trockengelegt. Und 1950 waren dann 99,936% der malariaübertragenden Anopheles-Mücke beseitigt. Aber 99,936% ist nicht 100%. Ein paar Mücken haben überlebt und die waren dann resistent gegen DDT.
Die überlebenden Mücken haben sich dann wieder vermehrt. Und ziemlich bald gab es auf Sardinien wieder jede Menge Mücken. Dafür hatte das ganze Insektengift in der Umwelt aber jede Menge schädliche Folgen. Viele nützliche Insekten, Amphibien, Fische und Vögel sind gestorben. Kühe wurden krank. Heute weiß man, dass DDT auch für Menschen giftig ist. Deshalb ist das Pestizid heute verboten. Der Fall Sardinien zeigt, Mücken einfach zu vergiften, ist keine so gute Idee. Aber mit anderen Methoden geht der Kampf gegen die Mücke auch heute noch weiter. Zum Beispiel gegen die Tigermücken.
Die Tigermücken gibt es seit einigen Jahren auch in der Schweiz, vor allem im Tessin haben sie sich festgesetzt. Und das Problem mit den Tigermücken ist, die übertragen ein potenziell tödliches Virus, das Dengue-Virus.
Vor 2 Jahren hat man zum ersten Mal eine mit Dengue infizierte Tigermücke nördlich der Alpen entdeckt, in Basel. Bisher haben die Tigermücken in der Schweiz noch kein Dengue-Virus an einen Menschen übertragen. Aber es könnte passieren.
Im Tessin versucht man deshalb seit ein paar Jahren mit der sogenannten sterile Insektentechnik diese Tigermücken loszuwerden.
Diese Technik wirkt ein bisschen unintuitiv. Denn als erstes züchtet man mehr Mücken.
Man züchtet im Labor Mücken und die Männchen bestrahlt man mit Röntgenstrahlung. Dadurch werden die steril. Und wenn man die dann freilässt und die sich mit Mückenweibchen paaren, dann legen die Weibchen sterile Eier. Das heißt, aus diesen Eiern schlüpfen keine neuen Mücken.
Das funktioniert ziemlich gut. Aber es hat auch einen großen Nachteil, sagt der Mückenforscher Nils Verhülst.
Ein Nachteil davon ist, man soll auch massal diesen Männchen loslassen. Das ist relativ teuer. Es funktioniert gut, aber es kostet viel. Und man soll es nicht ein oder 2 Jahre machen, man soll es eigentlich jedes Jahr wiederholen.
Im Moment kann man mit der Technik nur dafür sorgen, dass nicht allzu viele Mücken herumfliegen. Um die Tigermücke im Tessin vollständig auszurotten, bräuchte es noch viel mehr sterile Männchen. Es gibt aber auch Bemühungen, statt die Mücken an sich zu bekämpfen, sie einfach an der Übertragung von Krankheiten zu hindern.
Es gibt ein natürlicherweise in Insekten vorkommendes Bakterium, das heißt Wolbachia. Dieses Bakterium blockiert das Wachstum bestimmter Erreger im Körper von Mücken und reduziert so die Fähigkeit, den Erreger an Menschen weiterzugeben. Wenn man mit Wolbachia infizierte Mücken freisetzt, verbreitet sich das Bakterium selbstständig durch die Population, weil das von den Weibchen an ihre Nachkommen weitergegeben wird. Das heißt, man hat immer noch Mücken und die stechen auch immer noch, aber sie übertragen diesen Erreger nicht mehr. Das funktioniert sehr gut und wird auch schon in vielen Ländern eingesetzt gegen eine andere Dengue-übertragende Mücke, nämlich die Gelbfiebermücke.
Die Verbreitung des Dengue-Virus durch diese eine Mückenart kann man mithilfe von Wolbachia also zumindest einschränken. Für andere Erreger und andere Mückenarten funktioniert das bisher noch nicht. Daran wird noch geforscht. Man hat schon alles Mögliche versucht. Man hat Mücken sterilisiert, mit Bakterien infiziert, ihren Lebensraum weggenommen oder sie vergiftet. Aber keine von diesen Methoden hat es geschafft, Stechmücken komplett und endgültig aus der Welt zu schaffen. Aber es gibt einen Ansatz, der verspricht genau das. Und dafür würde es reichen, nur eine einzige modifizierte Mücke freizulassen. Und innerhalb von wenigen Jahren wäre die ganze Art ausgerottet. Diese Methode trägt den Namen Gene Drive. Davon hat uns Nils Verhülst erzählt.
Ein Vorteil von diesem Gene Drive ist, dass man in Theorie nur wenige oder ein Mück loslässt und das sich selbst verbreitet durch die Population. Und das ist natürlich, am Ende ist das viel billiger und viel effizienter.
Dafür muss die Mücke genverändert werden.
Normalerweise wird bei der sexuellen Fortpflanzung, wie sie bei Menschen und auch bei Mücken passiert, ein bestimmtes genetisches Merkmal mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 zu 50 an die Nachkommen vererbt. Beim Gene Drive wird diese Wahrscheinlichkeit mit einem Trick auf 100% erhöht. Das heißt, im Fall der Mücken, jede einzelne Babymücke hat dieses Gen in sich und vererbt es weiter. So verbreitet sich dieses Merkmal dann innerhalb weniger Generationen in der gesamten Population. Es wird durch die Population getrieben, bis es alle haben. Daher der Name Gene Drive.
Am Anfang steht also eine einzige im Labor genveränderte Mücke, die einen solchen Gene Drive in sich trägt. Und am Ende hat die gesamte Mückenpopulation diese Genveränderung. Welches Gen so durch die Mückenpopulation getrieben wird, das können sich die Forscher aussuchen. Wenn man eine Mückenart komplett ausrotten will, dann könnte das zum Beispiel ein Gen sein, das die weiblichen Nachkommen einer Mücke steril macht.
Wenn sich ein Gene Drive Männchen mit einem Nicht-Gene Drive Weibchen paart, legt das Weibchen Eier mit männlichen und weiblichen Nachkommen. Ganz normal. Aber die weiblichen sind steril. Die männlichen nicht, aber die tragen das Gen in sich und vererben es weiter, wenn sie sich ihrerseits wieder mit einem Nicht-Gene Drive Weibchen paaren.
So gibt es immer mehr sterile Mückenweibchen, bis irgendwann gar keine Mücke mehr lebendige Eier legen kann.
Im Labor haben Wissenschaftler das ausprobiert und die Population war nach 6 Monaten zusammengebrochen. Das heißt, es gab keine lebendige Mücke mehr.
Das ist cool, aber auch ein bisschen gruselig.
Das kann man eigentlich nicht stoppen. Man versucht jetzt, das da reinzubauen, dass es zum Beispiel nach 10 Generationen automatisch stoppt.
Wenn man den Gene Drive einmal in die Welt gesetzt hat, dann kann man den nicht mehr zurückholen. Aber mit Hilfe des Gene Drive wäre es wahrscheinlich wirklich möglich, eine Mückenart komplett auszurotten. Das wäre mein Traum. Also, weg damit!
Ich würde so weit mich hinauslehnen und sagen, ohne Mücken hätten wir keine funktionierende Nahrungskette.
Doreen Werner findet das doch keine so gute Idee. Sie sagt, Vorsicht bei der Mückenausrottung. Und die Geschichte gibt ihr recht.
Menschen haben ja schon viele Tierarten zum Aussterben gebracht, oft eher unabsichtlich, aber manchmal auch ganz gezielt. In China lief von 1958 bis 1961 die Kampagne zur Ausrottung der 4 Plagen. Mao hat damals angeordnet, dass die Bevölkerung systematisch Ratten, Fliegen, Stechmücken und Spatzen bekämpfen soll. Also sind die Menschen losgegangen und haben Spatzen vernichtet, Schulklassen hatten das in ihrem Stundenplan stehen.
Die Chinesen haben sich auch eine interessante Methode ausgedacht, wie man so viele Spatzen töten kann. Den Gene Drive hatten sie ja noch nicht. In Videoaufnahmen aus dieser Zeit sieht man, wie sie die Spatzen mit Lärm und mit wehenden Fahnen aufscheuchen und sie so lange nicht landen lassen, bis sie vor Erschöpfung sterben.
Die Spatzen sind tatsächlich fast vollständig verschwunden. Sie konnten jetzt den Menschen kein Korn mehr wegfressen, aber wie sich dann gezeigt hat, waren die Spatzen auch sehr wichtige Schädlingsbekämpfer und haben Insekten gefressen, die sich jetzt ohne Spatzen ungehindert über das Getreide hermachen konnten. Die Ernten fielen aus und es war einer der Faktoren, die zur größten Hungersnot der menschlichen Geschichte geführt haben. Zwischen 1959 und 1961 sind in China zwischen 16 und 45 Millionen Menschen an dieser Hungersnot gestorben. Laut einer neuen Schätzung 2 Millionen davon in direkter Folge der Spatzenbekämpfung.
Eine Tierart einfach so aus einem Ökosystem zu entfernen, kann also katastrophale Folgen haben. Aber Mücken sind ja doch etwas anderes als Spatzen. Auf jeden Fall ernähren sie sich von Blütennektar und nicht von Schädlingen. Also wäre das Ausrotten von Mücken wirklich ähnlich problematisch?
Also das ist alles wirklich extrem verschachtelt und vernetzt und deshalb diese Aussage, ohne Mücken kein Nahrungsnetz.
Kaum jemand hat die Rolle von Mücken in unserem Ökosystem so genau untersucht wie Doreen Werner. Sie forscht am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung östlich von Berlin dazu. Und es stellt sich heraus, die nervigen Viecher sind doch tatsächlich zu etwas Nütze. Doreen Werner hat gleich 3 Argumente. Die erste wichtige Funktion erfüllen die Mücken schon gleich zu Beginn ihres Lebens, als Larven im Wasser.
Wenn wir beispielsweise an die Lebensweise der Mücken denken, dann sind sie Filtrierer überwiegend. Das heißt, sie filtern Algen und Detritus raus und verbessern dadurch die Wasserqualität. Das heißt, sie sind also so eine Art Umweltpolizei. Sie machen das Wasser besser.
Und auch als erwachsene Mücke sind sie nicht untätig.
Aber Fliegen und Mücken im Allgemeinen gehören genauso in diese Bestäuberkategorie mit rein. Kein Kakao ohne Mücken.
Ausgerechnet die Kakaopflanze wird nämlich nur von einer Mücke bestäubt. Aber ihren wichtigsten Beitrag zur Nahrungskette leisten Mücken, indem sie einfach selbst gefressen werden.
Amphibien fressen Mücken, Fische fressen Mücken, Singvögel, Fledermäuse und auch andere Insekten wie zum Beispiel Libellen. In manchen Fällen sind die Mückenlarven sogar das wichtigste Futter für bestimmte Tiere. Zum Beispiel gibt es die Familie der Kriebelmücken. Das sind so ganz kleine Mücken, die in tropischen Ländern auch manche Krankheiten übertragen können. Aber Doreen Werner hat mir gesagt, in manchen Fließgewässern stellen Kriebelmückenlarven 80% oder sogar 90% der Nahrung für Fische.
Dreckigeres Wasser, weniger bestäubte Blüten und weniger Futter für andere Tiere. Na gut, vielleicht sind die Mücken doch zu wichtig fürs Ökosystem, um sie einfach auszurotten.
Wir müssen uns schon schützen, keine Frage. Und wir sollten sie auch bekämpfen. Also wenn die Gesundheit, die menschliche und tierische Gesundheit gefährdet ist, das ist halt das A und O. Aber man muss mit Sinn und Verstand daran gehen.
Aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg.
In Europa gab es ja früher, wie gesagt, auch überall Malaria, aber heute gibt es sie nicht mehr. Und das liegt vor allem daran, dass die Hygiene sich verbessert hat und dass es bessere Medikamente gibt. Auch in Europa wurde Malaria von Anopheles-Mücken übertragen. Diese Mücken gibt es auch immer noch überall. Aber was es nicht mehr gibt, ist der Erreger. Also man hat es geschafft, diesen europäischen Erregerstamm von Malaria auszurotten.
Und die heutigen Methoden könnten uns dabei helfen, das noch viel effizienter zu erreichen, meint Nils Verhülst.
Man kann die Gene Drive so entwickeln, dass die Mücken die Pathogene nicht mehr übertragen.
Mit dem vorher beschriebenen Mechanismus des Gene Drives, wo man ein bestimmtes Gen durch die Population treibt, könnte man auch ein Gen durch die Population treiben, das nicht die Mücken steril macht, sondern verhindert, dass sich der Erreger in ihrem Körper vermehrt.
Das ist es, worauf viele Forscher hinarbeiten. Eine Welt, in der es zwar noch juckende Mückenstiche gibt, aber in der Malaria, Dengue und viele weitere tropische Krankheiten für immer verschwunden sind.
Ja, ich denke, dass es ist in die Zukunft möglich.
Ich muss ja sagen, jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir schon gewünscht, dass es eine Lösung gäbe, bei der ich auch keine Mückenstiche mehr bekomme. Wäre es wirklich so schlimm fürs Ökosystem, wenn wir die Mücken ausrotten würden?
Da sind sich die Wissenschaftler nicht alle einig. Nils Verhülst ist der Meinung, dass die Effekte insgesamt eher klein sind, weil Mücken normalerweise nicht die wichtigste Nahrungsquelle für andere Tiere sind. Die fressen dann einfach was anderes. Und Verhülst hat mir auch gesagt, da wo man zum Beispiel massenhaft sterile Männchen losgelassen hat, haben Studien die möglichen Folgen auf das Ökosystem untersucht und da ist nichts zusammengebrochen. Allerdings gibt es auch Studien, die zeigen, wenn die Larven einer bestimmten Art fehlen, reißt es doch ein Loch in die Nahrungskette. Und wenn man weltweit alle 3500 Mückenarten ausrotten würde, dann hätte das auf jeden Fall einen katastrophalen Effekt. Aber das will auch niemand. Es geht ja höchstens um einzelne, sehr gefährliche Arten.
Ja, okay, das stimmt schon. 3500 Mückenarten ausrotten, das fände ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu krass.
Ich denke, auf den ersten Blick ist es eine verlockende Idee, gefährliche Mücken auszurotten. Aber es wäre schon auch ein krasser Eingriff ins Ökosystem. Und deshalb bin ich so ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen. Ich glaube, wofür man ethisch relativ problemlos sein könnte, ist, die Malaria-Erreger auszurotten. Wenn das per Gene Drive möglich wäre, da hätte ich weniger Bedenken. Und vielleicht ging es auch sogar ohne genetische Eingriffe. Für die braucht es ja auch in der Bevölkerung immer viel Überzeugungsarbeit. Fast ein bisschen eleganter ist diese Wolbachia-Methode. Die funktioniert ja gegen Dengue sehr gut. Und wenn man das jetzt auch gegen den Malaria-Erreger einsetzen könnte, das wäre vielleicht die beste Lösung. Und daran wird aktuell geforscht.
Okay, das heißt, es könnte sogar mehrere Optionen geben später, wie man die Malaria ausrotten könnte. Welche Folgen hätte das denn? Also wenn wir mal annehmen, es läuft alles sehr, sehr gut und wir schaffen das wirklich, die Malaria komplett auszurotten in allen Ländern der Welt. Was würde das bedeuten?
Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Diese Krankheit ist wirklich eine Geißel der Menschheit und das schon seit Hunderttausenden von Jahren. Sie führt zu Fieberkrämpfen, zu Atemnot, kann zu Nierenversagen führen und unbehandelt innerhalb von 24 Stunden zum Tod. Nils Verhülst hat mir von Familien in Tansania erzählt, wo er gearbeitet hat, in denen 2 von 5 Kindern an Malaria gestorben sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber selbst wenn man überlebt, ist nicht alles gut. In Sierra Leone, das ist das Land mit der weltweit höchsten Malaria-Inzidenz, erkrankt in einem beliebigen Jahr ein Viertel der Bevölkerung an Malaria. Das heißt, die Menschen können dann wochenlang nicht zur Schule gehen, nicht arbeiten. Die haben aber meist keine Arbeitsverträge, wo die dann bei Krankheit weiterbezahlt werden, sondern die verdienen dann einfach nichts. Es hat also gewaltige Auswirkungen auf die Wirtschaft und auch auf die Entwicklungsmöglichkeiten sowohl der Einzelnen als auch des ganzen Landes.
Und wenn man das starten wollen würde, wie würde das ganz konkret aussehen, wenn man in einem afrikanischen Land zum Beispiel die Malaria ausrotten wollen würde?
Also zuerst müssten Wissenschaftler einen Gene Drive entwickeln, der das ermöglicht. Der für die Ausrottung der ganzen Malaria-Mückenart hat ja im Labor sehr gut funktioniert, für den Erreger noch nicht, aber vielleicht kommt das ja noch. Dann müsste es einen gesellschaftlichen Konsens in dem Land geben, dass man Mücken mit Gene Drive aussetzen will. Also dieser Gene Drive, wenn der einmal in der Welt ist, kann man den nicht zurückholen. Diesen gesellschaftlichen Konsens zu erreichen, das ist aber gar nicht so einfach. Das hat sich in Burkina Faso gerade gezeigt. Da lief seit Jahren ein Projekt, das auf so einen ersten Feldversuch hingearbeitet hat. Und dem hat die Regierung vergangenes Jahr sehr plötzlich alle Genehmigungen einfach entzogen. Offenbar, weil sich die vorher eigentlich positive Haltung der Bevölkerung zu dieser Technologie komplett gedreht hat.
Und ist es nicht so, dass, wenn man so einen Erreger weltweit ausrotten will, da eigentlich auch sehr viele Länder zusammenarbeiten müssten, um das überhaupt möglich zu machen?
Ja, genau. Also idealerweise würden sich da ganz viele Länder koordinieren, wenn man das wirklich machen wollen würde. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ein Land einen Alleingang startet und dann Gene Drive Mücken freisetzt, die Nachbarländer aber eigentlich gar nicht bei sich haben wollen. Aber diese Mücken fliegen dann trotzdem über die Grenzen und sind auch nicht mehr aufzuhalten.
Spannend. Also das heißt, tatsächlich könnte ein Land einfach loslegen mit dieser Ausrottung.
Genau. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das nicht passiert. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, auf jeden Fall gut, dass sich Wissenschaftler damit beschäftigen, wie man diese Erreger loswerden kann. Und dann könnten die Mücken endlich nur noch nerven.
Vielen Dank, Esther.
Gerne.
Übrigens, jede Stechmücke sticht nur genau einmal. Wenn euch also das nächste Mal eine einzelne Stechmücke nachts im Schlafzimmer verrückt macht, könnt ihr euch vielleicht mit dem Gedanken trösten, dass ihr wenigstens nur mit einem Stich aufwachen werdet, nicht mit Dutzenden. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Wie immer könnt ihr Quantensprung nicht nur hören, sondern auch lesen. Im Newsletter habe ich euch die wichtigsten Fakten aus dieser Folge auf einen Blick zusammengefasst. Den Link zur Anmeldung gibt's in den Shownotes. Ich bin Anna Weber. Bis zum nächsten Mal.